Kompetent und kritisch. Der Podcast für Medienbildung.
Der souveräne Umgang mit KI beinhaltet aus meiner Sicht sehr stark eine reflektive Ebene, also immer drüber nachzudenken, warum nutze ich KI, wann nutze ich KI, wie nutze ich KI, was macht das auch mit mir?
Herzlich willkommen bei Kompetent und Kritisch, dem Podcast für Medienbildung. Ich bin Michael Diesenreiter. Hallo. Kompetent und Kritisch ist ein von der Europäischen Union und pro-European-values.at geförderter Podcast über Medienbildung. In insgesamt 12 bis 14 Folgen beschäftigen wir uns bis Jahresende 2026 den Fragen der Medienkompetenzvermittlung und vor allem dem Wie. Welche Fähigkeiten brauchen denn Menschen, um sich im digitalen Informationsraum sicher bewegen zu können? Und wie lassen sich diese Fähigkeiten vermitteln? Heute beschäftigen wir uns mit digitaler Resilienz und mit KI im Journalismus. Ja, die KI-Technologien schreiten rasant voran, besonders was generative KI betrifft. Künstliche Intelligenz ist außerdem schon längst im journalistischen Alltag angekommen. Sei es bei der Transkription von Interviews, was wir zum Beispiel auch hier für diesen Podcast machen, bei der Recherche, beim Formulieren, beim Übersetzen oder beim Zusammenfassen. Aber wie kann denn eine Redaktion KI sinnvoll einsetzen, ohne journalistische Verantwortung abzugeben? Und welche Regeln braucht es, damit KI nicht einfach Arbeit ersetzt, sondern eben die journalistische Qualität und auch die Transparenz stärkt? Auch die Frage der Glaubwürdigkeit im Journalismus ist eine wichtige, gerade wenn immer mehr Inhalte von Maschinen erzeugt oder zumindest vorbereitet oder mitgestaltet werden. Um all diese Fragen zum Thema KI und Nutzung KI im Journalismus ging es im Juni bei Radio Froh in einem zweitägigen Workshop zur Erarbeitung von KI-Guidelines. Geleitet wurde dieser Workshop von Stefan Weichert. Stefan Weichert ist Medien- und Kommunikationswissenschaftler. Er ist Autor und Vorstand des VOCER-Instituts für digitale Resilienz. Schon seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit digitalem Journalismus, mit Medieninnovationen und mit den Auswirkungen digitaler Technologien auf Öffentlichkeit und auf Demokratie. Jetzt für diese Folge von Kompetent und Kritisch hat mein Kollege David Winkler-Ebner, er ist Ausbildungsleiter bei Radio Froh, mit Stefan Weichert gesprochen über digitale Resilienz, über KI im Journalismus und ja, warum es bei KI nicht nur um neue Werkzeuge geht, sondern auch um Haltung und um Verantwortung.
Stefan, Sie sind Soziologe und Medienwissenschaftler und haben auch das Institut für digitale Resilienz mitbegründet. Können Sie sich und Ihre Tätigkeit oder die Tätigkeit des Instituts mal kurz umreißen?
Ja, ich bin Medienwissenschaftler, Publizist, Resilienzcoach, unter anderem auch Filmemacher, arbeite also schon seit fast 30 Jahren journalistisch. Und habe so während der Corona-Zeit ein Institut gegründet, das sich mit Resilienz im Digitalen beschäftigt. Also Resilienz in der digitalen Transformation, jetzt speziell unter den Vorzeichen von KI. Es geht im Grunde darum, wie bleiben wir Medienschaffende, aber auch die Mediennutzenden widerstandsfähig in der Digitalisierung. Also wie können wir souverän uns im Digitalen bewegen, digitale Medien nutzen, wie bleiben wir gesund, mental, professionell und wie schützt sich der Journalismus auch vor den negativen, toxischen Einflussnahmen, die zum Beispiel durch Social Media existieren oder die jetzt ganz neu mit KI und durch KI entstehen.
Sie verfolgen die Entwicklung im KI-Bereich ja sehr genau mit. Was ist denn heute, Stand Juni 2026, einerseits der technische Stand, wo wir bei KI stehen, andererseits auch der Stand der Debatte, die wir um KI führen?
Ich finde, die Debatte hinkt dem technischen Stand eigentlich seit einigen Jahren jetzt stark hinterher. Die Technik entwickelt sich so dynamisch und schnell. KI ist ja im Grunde jetzt schon für viele Menschen ein tägliches Werkzeug, mit dem sie Unterhaltungen führen, sich Dinge recherchieren lassen, vieles auch im Alltag bewerkstelligen, zum Beispiel die Steuererklärung machen lassen. Und die öffentliche Debatte ist aber auf einem ganz anderen Stand. Sie behandelt KI, finde ich, immer noch mehr oder weniger wie ein fast exotisches Werkzeug, was so ein bisschen Zukunftsmusik noch ist. Aber in Wirklichkeit ist die KI schon im Hier und Jetzt angekommen. Und das weiß ich deswegen, weil ich viel mit Menschen auch spreche im ländlichen Raum, also ganz normalen Menschen, die nichts mit Medien zu tun haben, wo ich immer wieder erstaunt bin, wie viele eigentlich schon KI wirklich im täglichen Gebrauch nutzen, also bis hin zu 80-Jährigen, die das eben nutzen und nicht nur jungen Menschen. Und das finde ich erstaunlich und das wird eigentlich fast zu viel noch ignoriert aus meiner Sicht.
Um vielleicht noch einmal auf konkret den Journalismus einzugehen, Medienhäuser sind ja eine der Felder, die Sie beraten. Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht? Wie setzen Medienunternehmen zurzeit KI ein?
Also wir haben festgestellt, wir machen ja viel Weiterbildung, Beratung, auch Forschung, dass KI auch im Redaktionsalltag angekommen ist. Also in Deutschland ist es so, dass ich würde sagen fast 80% aller Redaktionen, mit denen wir zu tun haben, KI nutzen, täglich nutzen, professionell nutzen. Dass es viele aber noch etwas unstrukturiert oder unsystematisch einsetzen und es an vielen Stellen auch noch an Frameworks fehlt, also Regelwerken, ganzheitlichen Betrachtungen. Da sind ethische Fragestellungen mit impliziert oder Fragestellungen, die zum Beispiel die Tech-Companies, die Big-Tech-Companies, die dahinter stecken, tangieren. Also diese Fragen werden noch zu wenig behandelt, aber als Werkzeug, als Instrument ist es eigentlich in vielen Redaktionen im Einsatz, und zwar bei der Recherche, bei der Überarbeitung von Texten bis hin sogar zur Text- und Bild- und Audioerstellung. Also es ist sehr, sehr weit verbreitet in deutschen Redaktionen.
KI wirkt sich also auf Strukturen aus, auf Prozesse. Wie steht es um das Selbstbild der Journalistinnen? Können Sie da eine Einschätzung dazu geben?
Ja, das ist ja so ein bisschen angegriffen, ne? Wir fühlen uns ja als Medienschaffende, weil wir zählen ja zu den Kopfberufen, sage ich jetzt mal, Kreativberufen. Wir fühlen uns also ein Stück weit angegriffen, vielleicht auch in unserer Identität bedroht, weil KI natürlich die Möglichkeiten bietet, viele Routinearbeiten uns abzunehmen, aber auch uns Inspiration zu geben. Und da gibt es so eine gewisse Hybris unter vielen Journalistinnen, die einerseits sagen, KI kann uns eigentlich nicht ersetzen, aber wir merken natürlich, KI kann uns natürlich an vielen Stellen sehr wohl ersetzen. Viele Tätigkeiten im Journalistenberuf können automatisiert werden. Es gibt auch sowas wie zum Beispiel Polizeimeldungen schreiben, dass eine KI wirklich sehr, sehr leicht uns abnehmen kann. Und so war ja mal die Hoffnung vor 2-3 Jahren, dass wir dann wieder mehr Zeit für die eigentlichen Aufgaben haben, nämlich mit Menschen zu sprechen, vor Ort zu sein, zu recherchieren. Und ob die Rechnung aufgeht, ist halt jetzt im Moment die große Frage, weil wir erleben in Deutschland jetzt viele große Medienhäuser, die KI auch aus Effizienzgründen dann zu Einsparmaßnahmen nutzen. Es gibt viele Häuser, also Axel Springer Verlag zum Beispiel aus Berlin, die auch das öffentlich schon angesagt haben, dass etliche Redakteursstellen dann am Ende wegfallen, weil sie jetzt sehr stark auf KI umstellen.
Wir haben das Selbstbild angesprochen, das tangiert wird, die vielleicht prekären Zukunftsaussichten auch für Medienschaffende. Was sind denn noch für Probleme, die sich bei der KI-Nutzung im Journalismus ergeben?
Naja, wir haben auf verschiedenen Ebenen unterschiedliche Herausforderungen zu meistern. Ein Punkt ist beispielsweise die Verzerrung von Ergebnissen, die KI produziert, also der sogenannte Bias, wo nicht immer gewährleistet ist, dass die KI ausreichend divers ist, wenn man so will, in ihren Ergebnissen. Das ist ein riesiges Problem, dass noch nicht genügend Redaktionen aus meiner Sicht verinnerlicht haben. Es gibt natürlich auf der ganz großen Ebene die Themen wie der starke Energieverbrauch durch die KI-Serverfarmen, die Verbindungen zur Politik, zur US-Administration vor allem oder in China auch zur chinesischen Regierung, wenn wir über DeepSeek und andere KI-Modelle aus China sprechen. Also da gibt es so einen politisch-medialen Komplex, der einer gesonderten Betrachtung und Würdigung bedarf. Und das zieht sich hin bis runter zu ganz praktischen Anwendungsproblemen, dass viele Redaktionen einfach noch nicht genügend geschult sind im richtigen, sinnvollen und guten Prompting, also dass man auch weiß, welche Fragen man stellt, welche Fallstricke zu meistern wissen muss, um auch gute Ergebnisse zu bekommen. Und ich habe neulich mal mit einem, ja, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, Microsoft-Manager gesprochen, der die Devise ausgegeben hat, shit in, shit out. Also je schlechter die Prompts sind, desto schlechter ist auch das Ergebnis. KI kann noch nicht eigenständig denken, auch wenn sich das viele so wünschen. Es geht immer auch um die Menschen, die die KI bedienen und wie sie sie bedienen.
Um noch einmal von der konkreten Anwendung vielleicht einen Schritt zurückzugehen, die soziologische Perspektive wieder mehr einzunehmen. Sie sind ja auch Soziologe und wir durften heute einen Workshop schon mit Ihnen absolvieren bei Radio Froh. Da haben Sie ein Konzept erwähnt, angelehnt an Jürgen Habermas, der Strukturwandel der Öffentlichkeit. Und in Anlehnung an Habermas haben Sie vom synthetischen Strukturwandel in der Öffentlichkeit gesprochen. Was verstehen Sie darunter?
Ja, Habermas ist ja dieses Jahr verstorben, erst kürzlich vor wenigen Monaten. Den habe ich sehr verehrt. Sein Standardmeisterwerk ist ja hinlänglich bekannt, von 1962. Habermas hat sich dann 60 Jahre später nochmal geäußert zum digitalen Strukturwandel. 2022 hat er einen Aufsatz geschrieben, wo er sich besonders den sozialen Netzwerken gewidmet hat und der ja zum Teil auch sehr toxischen Debattenkultur und der starken Fragmentierung, die durch soziale Netzwerke in der Gesellschaft verursacht wird. Und eigentlich müsste man Habermas jetzt nochmal revidieren und sagen, wir erleben jetzt einen weiteren Strukturwandel, den ich als synthetischen Strukturwandel bezeichnen würde, weil wir jetzt noch stärker fragmentiert durch die KI individualisierte Mediennutzungen erleben. Das heißt, Menschen reden immer einzeln mit einer KI oder befragen die KI und dadurch wird das Feld in der Mediennutzungshinsicht noch stärker fragmentiert. Wir haben also noch weniger eine geteilte Wirklichkeit, würde ich jetzt das einfach mal nennen, die auch immer weniger tatsächlich von Journalismus beeinflusst und festgelegt wird. Das heißt, Menschen erleben in ihrem Medienkonsum sehr stark vereinzelte Nutzungsformen. Und diese Produkte oder Erzeugnisse sind durch KI synthetisch erstellt. Das ist, kann man ganz einfach an einem Beispiel erklären. Also wenn ich mich mit einer KI unterhalte, bekomme ich Informationen, vielleicht Beratung. Ich stelle Fragen, die vielleicht recherchebasiert sind. Also ich möchte etwas herausfinden oder lasse mir einen Plan machen für ein schönes Wochenende in Wien. Und das sind aber sehr immer individualisierte Ergebnisse, die dann dabei herauskommen, die auf diesen Large Language Models, also diesen generativen KIs basieren. Und das ist alles synthetisch erstellt und unterscheidet sich nochmal in einem großen Maße von diesen Teilöffentlichkeiten, die die sozialen Netzwerke zuletzt so in den letzten 20 Jahren unter anderem mit verursacht haben.
Zwei weitere Begriffe, die heute schon aufgekommen sind, sind einerseits die deliberative Öffentlichkeit und auf der anderen Seite die algorithmische Öffentlichkeit. Was ist denn da jeweils drunter zu verstehen? Wie kann man das gegenüberstellen und unterscheiden?
Naja, die algorithmische Öffentlichkeit ist halt sehr stark von Algorithmen gesteuert und prozessiert. Das sind eigene Regeln, eigene Mechanismen, die da zum Tragen kommen, während die deliberative Öffentlichkeit ja vor allem aus bürgerlichen Foren bestand, aus menschengemachten Begegnungen, sage ich mal, aus intellektuellen Diskursen, die auch in großen Teilen ja von Journalismus mitgetragen worden und begleitet worden sind. Und das alles ist immer stärker jetzt maschinell gesteuert. So wie wir es jetzt erlebt haben, Algorithmen beruhen auf eigenen Regeln, die sehr konsumorientiert sind, die vor allem Profitinteressen dienen und eben von Unternehmen ausgehen. Also die Big Tech Companies in den USA vor allem, die steuern die algorithmische Öffentlichkeit in einem hohen Maße, während die deliberative Öffentlichkeit eine demokratisch basierte Öffentlichkeit ist, die von Menschen ausgeht oder von Diskursen in der Gesellschaft. Und das hat sich jetzt praktisch um 180 Grad gedreht und wir haben dadurch ein bisschen eine Entfremdung auch von öffentlichen Diskursen, die wir aktiv als Gesellschaft gar nicht mehr steuern.
Ja, wie gehen wir jetzt mit KI um? Zu Anfang des Gesprächs haben Sie schon ein paar Stichworte genannt, auch im Hinblick auf KI-Resilienz. Aber vielleicht können wir da noch einmal genauer drauf eingehen. Was verstehen Sie unter dem Begriff?
Der souveräne Umgang mit KI beinhaltet aus meiner Sicht sehr stark eine reflektive Ebene, also immer drüber nachzudenken, warum nutze ich KI, wann nutze ich KI, wie nutze ich KI, was macht das auch mit mir? Wir werden sicherlich erleben, wie wir es bei Social Media auch kennen, dass KI ein bestimmtes Suchtverhalten verstärkt. Und da rede ich jetzt nicht nur von Kindern und Jugendlichen, sondern bei uns allen, dass wir uns in gewisser Weise auch abhängig machen. Wir vertrauen der KI ja vieles an. Ich kenne Leute, die laden Krankenakten hoch oder ihre Steuererklärung ohne Rücksicht auf den Datenschutz. Das heißt, die KI lernt uns auch kennen. Die weiß immer mehr über uns. Und für mich ist auch die Frage, wie wird eigentlich diese Information irgendwann mal missbraucht werden können? Also gibt es Manipulationsmöglichkeiten? Gibt es Möglichkeiten, dass die Daten, und ich nehme an, das wird in China genauso der Fall sein, dass die Regierung dort die KI auch nutzt, um die Menschen zu kontrollieren? Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Aber ob das auch in Demokratien passiert, ist für mich eine entscheidende Frage, die in der KI-Resilienz eine Rolle spielt. Aber es geht auch um mentale Gesundheit. Es geht auch um die Frage, was ist das Menschliche oder wie bleiben wir menschlich eigentlich in unserer Gesellschaft? Was sind Bereiche, wo KI gar nicht reingehört oder wo wir gar nicht mit KI arbeiten sollten? Und ich glaube, das ist eben auch im Journalismus eine entscheidende Frage. Wo müssen wir uns abgrenzen? Wie bleiben wir selbstwirksam? Wie bleiben wir auch verantwortungsvoll in unserer Arbeit? Und darum geht es bei KI-Resilienz eben immer abzuwägen zwischen diesen beiden Seiten, anpassungsfähig zu bleiben, innovativ, neugierig zu sein auf das, was da kommt in der technologischen Entwicklung, aber gleichzeitig uns auch auf Werte und Traditionen berufen und eben zu überlegen, wie bleiben wir eigentlich menschlich und was macht das Menschsein auch aus? Das ist fast eine philosophische Frage.
Haben Sie dann, abgesehen von der philosophischen Frage, auch ganz konkrete Handlungsempfehlungen an Medienschaffende oder auch Individuen in der Gesellschaft im Allgemeinen?
Wir stehen ja bei der KI-Entwicklung noch sehr am Anfang. Deswegen ist es ganz schwierig, Ratschläge zu erteilen, weil diese Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist und die wird auch noch lange nicht abgeschlossen sein. Wir beide könnten uns jetzt in einem Jahr wieder treffen und dann wäre wieder alles anders und es gäbe neue Entwicklungen, von denen wir jetzt heute noch gar nicht wissen können. Und so wird es, glaube ich, kommen. Wichtig erscheint mir, dass wir immer wieder drüber reden. Ich finde, Aufklärung ist wichtig. Es muss einen kritischen Diskurs über KI geben. Der darf auch nicht nur in den Feuilletons stattfinden, sondern der muss eigentlich auf der Straße sein. Wir müssen vor den Gefahren und Risiken, die von KI ausgeht, warnen, aber auch einen sachlichen Diskurs führen, also nicht in Alarmismus verfallen und müssen uns eben als Gesellschaft überlegen, welche Regeln brauchen wir, welche Regulierung brauchen wir. Also das ist ein Appell auch in Richtung Politik, dass Journalisten und Journalistinnen da auch sehr genau drauf schauen und das begleiten, wie die Politik mit KI umgeht und welche Maßnahmen da ergriffen werden müssen, die nicht immer wie sozusagen gestrig wirken, weil sie eh schon veraltet sind, weil die Technik schon wieder weiter sich entwickelt hat. Und an Medienschaffende habe ich auch einen Appell. Ich finde, es ist sehr zentral, dass Redaktionen auch darüber nachdenken, KI-Kompetenz und also genau genommen KI-Nachrichtenkompetenz weiter zu vermitteln an die Bevölkerung, zum Beispiel in Schulen oder unter Lehrkräften. Also dass hier auch der Aufklärungscharakter des Journalismus sehr viel stärker noch in einen Medienkompetenzcharakter sich hineinentwickelt, wo wir eben den Menschen helfen, kritisch auf KI zu blicken, reflektiert auf KI zu blicken und so darauf zu blicken, dass wir nicht das Gefühl haben, es entgleitet uns, wir sind völlig desorientiert und die KI überrennt uns mit ihrer technologischen Entwicklung.
Können Sie da konkrete Tipps geben, was die Methodik anbelangt? Was hat sich da bewährt, auch vielleicht im Hinblick auf Schulen oder junge Erwachsene?
Ja, da gibt es so viele kleinere und größere Methoden, die wir jetzt so in unseren Workshops und Kursen anwenden. Also was immer gut ankommt, ist einfach mal so einen Test zu machen mit einer Schulklasse, wer eigentlich so Fake News und Deepfakes erkennt. Ich prophezeie mal, das wird immer schwieriger. Also selbst ich habe da an vielen Stellen unglaubliche Schwierigkeiten, Bilder oder Bewegtbilder zu unterscheiden, ob sie falsch oder echt sind, weil sich die KI immer stärker der Perfektion annähert und man das kaum noch unterscheiden kann. Aber das sind zum Beispiel Sachen, das macht vielen Schülerinnen Spaß, damit zu raten, so eine kleine Challenge daraus zu machen. Und für uns Ältere, sage ich mal, ist es ganz gut, sich mal in KI reinzudenken. Also vielleicht sollte sich jeder mal ein eigenes KI-Projekt aneignen und überlegen, mal KI über längere Zeit zu nutzen, um zu verstehen, wie es überhaupt funktioniert, wo auch die Fehleranfälligkeit liegt, die Gefahr der Halluzinationen, aber wo auch die Chancen entstehen. Also ich möchte vielleicht zum Abschluss auch nochmal sagen, dass KI, denke ich, uns auch viele Chancen unterbreitet, die wir ergreifen können. KI kann uns teilweise kreativer machen. Es gibt uns Möglichkeiten an die Hand von Skills und kreativen Aufgaben, die wir vielleicht so bisher gar nicht wahrgenommen haben. Also zum Beispiel Musik machen ist so eine Sache, die unheimlich viel Freude machen kann mit KI-Unterstützung und dadurch lerne ich natürlich auch. Also der größte Fehler, den man heute machen kann, ist aus meiner Sicht KI völlig zu negieren und es abzuwehren oder zu denken, das geht wieder weg. Ich glaube, dass man sich damit den Blick auf etwas verstellt, was kommen wird oder schon da ist, ob KI jemals zu einer neuen Spezies wird, das würde ich mal dahinstellen, aber sie wird zur kreativen Sparring-Partnerin, sie wird zur Assistentin, sie wird zur Unterstützerin in so vielen Dingen, in so vielen Branchen, in so vielen Berufen, dass hier diese Entwicklung ich schon mit einer Revolution bezeichnen würde und ähnlich dem der Erfindung des Internet oder der Erfindung der Elektrizität sogar. Also das werden wir sicherlich in den nächsten Jahren erleben.
Ja, und ich bin gespannt, ob es mal wieder zustande kommt, dass wir beide hier sitzen und uns über die weiteren Entwicklungen unterhalten. Das werden wir sehen. Vielen Dank fürs erste Mal, auf alle Fälle fürs Vorbeikommen und für das Interview.
Vielen Dank. Ich hoffe doch sehr, dass ich nochmal hier zu Besuch sein darf. Bis bald.
Bis bald.
Mein Kollege David Winkler-Ebner im Gespräch mit dem Medien- und Kommunikationswissenschaftler Stefan Weichert über digitale Resilienz und KI im Journalismus. Übrigens, um schon ein bisschen vorwegzunehmen, wir haben uns zum Beispiel schon im Workshop darauf geeinigt, dass wir bei Radio Froh keine künstlich erzeugten O-Töne haben möchten. Zum Beispiel eben KI-Stimmen oder Voice-Cloning dürfen bei uns nicht eingesetzt werden, um reale Personen zu imitieren oder fehlende O-Töne zu ersetzen. Genauso sieht es auch aus, was KI-generierte Musik betrifft. Auch da sind wir sehr strikt sozusagen oder sehr streng. Und wichtig ist, wenn KI zum Einsatz gekommen ist, dann muss das auch unbedingt gekennzeichnet werden. Idealerweise auch mit dem KI-Modell, mit dem zum Beispiel das Bild erzeugt wurde. Auf jeden Fall noch ein spannendes Thema, ein spannender Prozess, der uns auch hier bei Radio Froh noch weiter begleiten wird. Hier beim Podcast Kompetent und Kritisch geht es bei der nächsten Folge um Medienbildung im Film. Diese Folge gestaltet dann wieder mein Kollege Simon Moser. Julia De Francesco wird da zu Gast sein. Nachzuhören gibt es die einzelnen Podcast-Folgen mit Musik auf cba.media oder ohne Musik auch auf den diversen Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music oder deinem Open-Source-Podcast-Player deines Vertrauens. Ich kann hier zum Beispiel AntennaPod als freie Open-Source-Podcast-Aggregator-App empfehlen. Das ist also das Thema der nächsten Folge und Infos zum Podcast, zum Nachhören und auch zum Nachlesen gibt es auf der Website von Radio Froh, fro.at oder auch auf medienbildung.at. Kompetent und kritisch ist ein Podcast von Radio Froh und dem Forum Medienbildung. Auf Wiederhören und bis bald.
Kompetent und kritisch, der Podcast für Medienbildung von Radio Froh und Forum Medienbildung. Gefördert von der Europäischen Union und Pro European Values AT.